Internationales Literaturfestival Berlin. Radio 3, das Festivalradio. Mit Łukasz Tomaszewski.
Herzlich willkommen zu unserem Festivalradio live vom Internationalen Literaturfestival Berlin im Haus der Berliner Festspiele. Über 100 Autorinnen und Autoren aus über 40 Ländern sind hier über die Tage. Premieren, Debatten, Panels und erstmals auch eine eigene ILB-Hausband, die lyrische Abende begleitet. Bei der gestrigen Eröffnung gab es davon ja schon mal eine kleine Kostprobe, als der Curator in Residence Jeet Tahil eigene Gedichte vorgetragen hat, begleitet von Victor Peña und Band. Ich habe mir Ausschnitte davon zusammen mit Festivalreporter Alessandro Di Sano angeschaut. Alessandro, du stehst neben mir. Wie war dein Eindruck gestern Abend?
Ja, es war wirklich ein sehr energetischer Abend, würde ich sagen. Also diese Hausband hat die ganze Zeit improvisiert. Das ist ja das Konzept, dass es Jazzmusiker sind und die deswegen sehr im Moment leben und sehr gut improvisieren können. Diese Eröffnungsrede war, naja, halb Rede, halb Performancekunst, mit einem instrumentalischen Teil, mit Gedichten, mit gesungenen Teilen, die wirklich alle sehr inhaltlich gehaltvoll waren. Es war wirklich teilweise sehr schwer. Und ich würde sagen, die Kernbotschaft war, wir brauchen Kunst, denn nur Kunst kann uns hier retten.
Ja, ganze 10 Veranstaltungen werden musikalisch begleitet. Schauen Sie sich das ruhig mal an, online im Programm. Für die heutige Sendung haben wir uns wieder ein paar Highlights rausgepickt. Wir starten mit der norwegischen Schriftstellerin Vigdis Hjorth. Sie hat ihren neuen Roman Der gute Mensch von Sandvika mit im Gepäck. Die Ich-Erzählerin ist eine Frau mittleren Alters, hat eine Trennung hinter sich. Die Kinder sind schon ausgezogen, sind erwachsen. Sie lebt in einer Vorstadt von Oslo mit ihrem Hund, ist auch einsam, muss man sagen. Und eines Tages, da steigt sie in einer Bahnhofskneipe ab. Und diese Kneipe, eben in diesem Vorort Sandvika, wird nach und nach zu ihrem zweiten Zuhause, zu ihrem zweiten Wohnzimmer. Sie wird zu einer Beobachterin der Stammgäste und sie wird auch irgendwann selbst Teil dieser Wahlverwandtschaft. In diesem Moment sitzt Vigdis Hjorth auf der Bühne und liest vor, ich habe sie kurz davor zum Interview abgegriffen. Frau Hjorth, das Buch ist aus der Perspektive einer Ich-Erzählerin geschrieben. Sie ist etwa in ihrem Alter, ist Schriftstellerin, Wohnort passt auch überein. Die obligatorische Frage am Anfang, wie nah liegen Wahrheit und Dichtung in ihrem Buch beieinander?
This is something that could have happened to me. Because, you know, I have been so many times on this, what we call in Norway, we call this a brown pub, which is a pub where a lot of drinkers go frequently. So, you know, and I have, I'll tell you afterwards who is my big inspiration here, but this could have happened to me, but it has never happened to me.
Wie so oft ist es so, es hätte ihr passieren können, sagt sie, weil sie kennt natürlich diese Art von Eckkneipe in Norwegen, wo viele Trinkerinnen und Trinker hinkommen regelmäßig, aber es ist natürlich nicht passiert. Also haben wir schon mal gleich am Anfang die Frage geklärt von Dichtung und Fiktion und Wahrheit. Erzählen Sie uns doch mal von dieser Kneipengesellschaft. Die meisten sind ja Sozialhilfeempfänger. Am Ende des Monats leert sich die Kneipe, weil das Geld ausgegeben und auch vertrunken ist. Und die Erzählerin ist eigentlich die einzige Akademikerin, die dort mit ihrem Laptop hinkommt, um zu arbeiten, um zu schreiben, sich auch nicht so richtig als Teil dieser Stammkunden sieht. Es ist auch eine Erzählung über soziale Klassen.
Yes, in one way, but you think I have to tell you that the main inspiration is the play of Bertolt Brecht, The guten Mensch in Szechuan. Because, you know, in that play he presents us for this good person in the Chinese village. And, you know, the gods are coming from heaven to look to see if there are some good people. and they can't find any good people. You know, the people, they are looking for the good. They're just fighting and they're killing each other, lying for each other, you know, making hurt each other. There's only bad people in the village, except for one person, the good person. She wants, you know, the goods to stay at her house. She's a prostitute, but she asked him, you can stay with me while you are on Earth looking at the conditions here. And, you know, when the gods are going back to the heaven, they want to give the good person, Shente, a shop so that she don't have to prostitute herself anymore. But Shente, the good person, she's too good to have a shop, because she gives to the people that can't pay. Some people said, oh, I haven't been eaten for long. Shente is giving. And when, you know, there's an old lady say, oh, I'm so hungry, Shente is giving. But she's not that stupid that she understands that if she keeps going on that way, she'll lose her shop. So she find necessary to find up an evil cousin.
This is the example for your novel. Let me just translate it briefly. Als eine große Herausforderung, Sie sollten sehen, wie Victus J. hier steht und eigentlich schon von einer Autorin zu einer Schauspielerin geworden ist. Und sie sagt auch, im Grunde genommen ist das große Vorbild für ihren Roman Der gute Mensch von Sichuan. Und sie sagt, es ist so ein bisschen so wie eben in diesem Theaterstück, dass es nur böse Menschen auf der Welt gibt, die Götter kommen vom Himmel, wollen, suchen einen guten Menschen und finden eine einzige Frau, sie ist Prostituierte, wollen sie belohnen, damit sie sich nicht mehr prostituieren muss, schenken ihr einen Laden, aber sie ist zu gutgläubig, zu gutherzig und verschenkt alles, was sie hat. Es gibt also ein Vorbild in der Literatur, an dem sie sich entlang hangeln. Bei Ihnen ist diese gute Person, der gute Mensch, Ada. So, sie steht im Zentrum der Beziehung mit der Erzählerin, eine stille Frau, die ja immer unter dem Fernseher sitzt am Samstag bei der Lottoziehung auf dem Gewinn hofft. Sie ist arm, still, schüchtern. Die Erzählerin fühlt sich irgendwie zu ihr hingezogen, will aber auch auf Distanz bleiben. Was zieht sie an Ada?
Yes, but you know that what I try to investigate is that, you know, if you give a lot of money in present for your child, he's 10 years or 15 years old, in his birthday, and he is going on the street to see a beggar, and he wants to give all the money he has gotten in birthday present to the beggar. You'd say to him, you must not do that. So what we learn, even though the world is looking like hell, we learn our children not to give to the poor. Be strategic. And that's the dilemma I try to investigate. And dilemma is when this gute Mensch, Ada, wants to give, she's poor, when she gets some money, she wants to give it away. The person, the teller, is going to be the König. Yeah, what you got to say, you must not do that. But it's a terrible thing. It's a dilemma. It's a moral dilemma.
Im Grunde genommen geht es um ein moralisches Dilemma in Ihrem Buch. Es ist nämlich so, dass Ada, der gute Mensch, sie gewinnt dann tatsächlich im Lotto, diese stille, liebe Frau, die alle tröstet. Und 1,5 Millionen Kronen sind auf ihrem Konto und irgendwie verteilt sie dieses Geld unter diesen armen Säufern. Und dass dieses moralische Dilemma ist so, sagt Victus J. hier gerade im Interview, wie eigentlich von einer Mutter, einem Vater zum Kind, die sagen, nein, diesen obdachlosen Menschen darfst du nicht zu viel geben, denn er oder sie wird es eh versaufen. Und genau um dieses moralische Dilemma kreist letztendlich ihr Roman. Ihr Roman ist aber auch eine Erzählung, wie heilsam Alkoholkonsum wirken kann. Alkohol bringt die Einsamkeit zum Klingen, heißt es an einer Stelle. Auch die Klassenunterschiede werden zeitweise durch das gemeinsame Trinken aufgehoben. Ist es auch ein bisschen eine Ode an den sozialen Ort Kneipe in Zeiten, wo viele Menschen doch vereinsamen oder vor Social Media hängen bleiben?
Yes.
Die Antwort ist knapp, ja. What do you appreciate about this classical pub situation.
You don't feel you have to dress up to go there. You can come and you can rest. And it's not a place to be seen. It's not a place to present yourself in one way or the other. It's a place where you can sit in silence if you want to, and nobody wants to talk to you or don't. And if you want to talk to somebody, you can do that. And it's in Norway, we have very few left because everybody's get very hip cafes, and it's too expensive for that kind of people I'm writing about.
Victor Sjords Roman ist durchaus auf jeden Fall eine Hommage an die gute alte Eckkneipe und die sozialen Beziehungen, die da drin passieren. Der Austausch, dass man sich nicht verkleiden muss, keine hippen Sachen anziehen muss, wo nicht der Latte Macchiato 7 € kostet, sondern man irgendwie noch unter sich ist und ehrlich sein kann. Und dafür weiß ich auch, diesen Roman zu schätzen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Victor Sjords, norwegische Romanautorin, vielen Dank bei uns hier im Festival Radio. Falls Sie das neugierig gemacht hat, unser Gespräch. Ihr Buch heißt Der gute Mensch von Sandvika. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet und gleich schon bei uns ist meine Kollegin Anne-Dore Krohn. Wir reden über ihren Auftritt morgen. Da hat sie beim ILB Dave Eggers zu Gast. Thanks a lot.
Thank you.
Sıcaklarda bir başıma kala kaldım, olmadı seni kestim, dolaba attım. Suçlu ama kalbim yorgun, derdini dinleyemem artık, öldüm.
Wir sind zurück. Bei mir ist Anne-Dore Krohn. Hallo, Anne-Dore.
Hallo, Lukas.
Du bist Radio 3 Literaturredakteurin, fährst seit Jahren auf die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt, sitzt in Jurys und natürlich kennst du auch hier diese Veranstaltung des ILB seit Jahren. Wie fühlt es sich für dich an, hier zu sein? Was ist das ILB für dich?
Ich liebe das ILB. Ich meine, es steckt ja schon im Namen. ILB, Internationales Literaturfestival. Das Tolle ist hier, finde ich, wirklich diese unglaubliche Internationalität. Und dann, ich glaube, Literaturfestivals sind immer dann gut, wenn sie sich an einem Ort ballen. Und das ist hier ja der Fall im Haus der Berliner Festspiele. Hier findet jetzt im Moment wahnsinnig viel statt und das ist klasse.
Morgen Abend um 20:45 hast du hier im Haus der Berliner Festspiele einen weltbekannten Autor zu Gast, den US-Amerikaner Dave Eggers. Bist du ihm schon mal begegnet?
Nee, persönlich noch nie. Ist ja auch mal das Schöne an unserem Job. Ne? Man kennt viele und irgendwann kommt dann der Moment, in dem man ihnen begegnet.
Eggers ist ein richtiger Tausendsasser, wenn man so seine Biografie liest. Also er prägte das Literaturmagazin Believer, er hat einen eigenen Verlag gegründet, ist am Sonntag hier sogar als Kinderbuchautor auf dem Festival. Ein total spannender Typ.
Ja, der ist super vielseitig. Also sein Debüt ist im Jahr 2000 erschienen, ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität. Ein genialer Titel, finde ich. Und er ist eben, wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur durch seine Bücher bekannt, sondern eben auch durch seine ganzen gemeinnützigen Organisationen. Was ich besonders spannend finde bei ihm, da werden wir morgen bestimmt auch irgendwann drüber sprechen, er fördert das Schreiben von Kindern. Also er hat zahlreiche Orte gegründet, wo Kinder selbst schreiben können, schreiben lernen. Das ist ihm ganz wichtig, die Nachwuchsförderung.
Vor allem bekannt geworden ist er ja mit The Circle, verfilmt dann noch mit Tom Hanks und Emma Watson in den Hauptrollen. Es geht da ja um so ein Tech-Unternehmen, das eigentlich alles über Menschen wissen will. Die totale Überwachung, George Orwell 2.0, könnte man sagen. Inwiefern knüpft der aktuelle Roman an dieses ganze Geschehen an?
Ja, interessanterweise erstmal gar nicht. Also er tritt total zurück von all diesen Themen. Dieser Roman lag wohl auch sehr lange, das hat er in Interviews immer wieder gesagt, ungefähr 20 Jahre. Das ist sehr konventionell erstmal erzählt, als erzählt einen Lebensweg, geht durch die Jahrzehnte hindurch. Und das ist ein Künstlerroman, ein Entwicklungsroman, eine Liebesgeschichte. Und hat gar nichts mit KI zu tun oder mit Donald Trump oder der aktuellen Politik.
Ja, interessant. Lass uns mal über den italienischen Titel Contrapposto sprechen. Das ist ja ein Begriff aus der Bildhauerei. Viele Marmorfiguren, die wir so aus der Antike oder der Renaissance kennen, also jetzt mal einfach exemplarisch Michelangelos David, stehen in dieser Position, ein Bein nach vorne und der Körper irgendwie so schräg dazu. Contrapposto, was steckt hinter diesem Titel?
Ja, du hast ihn auch so wunderschön italienisch gerade ausgesprochen, Contrapposto. Und auch wir beide, Uka, stehen hier auf einem Standbein und auf einem Spielbein. Das ist auch eine gute Position zu moderieren, finde ich. Und dieses Wechselspiel zwischen dem festen Standbein und dem freien Spielbein, damit spielt Dave Eggers in diesem Roman Contrapposto. Es geht um Gegensätze, es geht um Haltung und es geht tatsächlich um den Kunstbetrieb. Immer wieder spielt das Aktzeichnen selbst eine große Rolle. Und dann hat er ein interessantes Gegensatzpaar aufgebaut. Eine Hauptfigur namens Cricket, ein Junge, später ein Mann, der künstlerisch begabt ist, der zeichnen will und der lernt schon als Kind ein Mädchen kennen namens Olympia. Und die ist so das Gegenteil von ihm. Also da sind wir bei den Gegensätzen. Und dann erzählt er durch die Jahrzehnte, wie die beiden sich verbunden sind, sich anziehen, sich abstoßen, beide ihren Weg in der Kunstwelt finden. Und das ist wunderbar, wie er immer dieses Standbein und das Spielbein wieder miteinander verknüpft. Die wechseln auch immer wieder mal die Rollen, mal ist sie stark, mal er und umgekehrt. Und es ist nicht nur die Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, sondern vor allem auch eine Geschichte über die Liebe zur Kunst und die Frage, wie man damit durchs Leben kommt.
Interessant. Also die beiden Protagonisten sind sozusagen die Beine dieser Position Contrapposto. Kunst, Leben, also ein richtiger Künstlerroman, würdest du sagen?
Absolut. Also es gibt sehr viele Debatten um Kunst. Die große Frage, was ist eigentlich Kunst, schwebt immer wieder auf diesen Seiten. Also es geht auch ganz viel um die Frage, wie wichtig ist tatsächlich das Handwerk, also das Können. Ist Konzeptkunst schwierig, weil manchmal von Künstlerinnen und Künstlern veranstaltet, die vielleicht die Technik gar nicht so beherrschen. Es geht immer wieder um die Frage Kunst und Kommerz. Also er greift ganz viele Kunstdebatten auf und schickt dann seine Hauptfiguren durch verschiedene Stationen, also an die Kunstuni. Es geht um einen Job in der Galerie. Später ist Cricket dann ein Kubist, am Ende schließlich selbst Mentor. Und das ist ganz toll, wie sich Text- und Bildebenen dann auch noch zusätzlich verbinden, weil in diesem Roman sind auch noch Zeichnungen abgebildet. Also es gibt sogar noch eine visuelle Ebene von Zeichnungen, die lustigerweise Dave Eggers selbst mal gezeichnet hat. Also danach werde ich ihn morgen auf jeden Fall auch fragen.
Super spannend. Dave Eggers ist politisch engagiert. Du hast es am Anfang gesagt. Also diesmal lässt er diese Politik komplett raus, so wie ich es verstehe.
Ja, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, weil er hat ja wirklich sehr viel sich geäußert und tut das immer wieder als Person des öffentlichen Interesses. Also er äußert sich immer wieder sehr scharf gegen Donald Trump und seine Unpolitik, gibt politische Aufsätze heraus und so weiter. Und ich habe dann immer wieder gedacht, wie aktuell ist das? Ist das aus der Zeit gefallen? Es kommen keine Handys vor, es kommt keine KI vor. Und dann dachte ich doch, es hat doch was universal Aktuelles, weil es nämlich darum geht, wie reagieren Biografien auf den Betrieb, auf den Scheinwerfer, auf den Markt sozusagen. Und das, finde ich, kann man dann doch wieder gut an die Gegenwart anbinden.
Also unterschwellig eher. Wie wirst du morgen Dave Eggers auf die Bühne bringen? Du bist ja sozusagen die Host, die Gastgeberin.
Ja, also erstmal wird Simone Schröder sprechen, die Leiterin hier vom ILB für den Belletristikbereich. Die wird ihn erstmal kurz vorstellen. Und wir sind zu dritt dann auf der Bühne. Ulrich Mattes sitzt da auch, der großartige Ulrich Mattes mit der wunderbaren Stimme. Der wird nämlich Passagen auf Deutsch lesen. Dave Eggers wird auch auf Englisch einen kurzen Ausschnitt lesen. Wir werden tatsächlich nur auf Englisch sprechen. Es gibt aber Simultan-Dolmetscherinnen. Man kann also mit Kopfhörer dort sitzen und sich das übersetzen lassen, wenn man möchte. Und ich freue mich wirklich, du hast es eben schon ganz kurz gesagt, dass Dave Eggers ja zweimal auftreten wird hier auf dem ILB. Er kommt ja am Sonntag dann nochmal auf die Bühne mittags um 14 Uhr und stellt sein Kinderbuch Als wir Jaguare wurden vor. Und das bildet so ein bisschen, finde ich, die große Bandbreite von diesem Autor ab, der sich wirklich um alle möglichen Leser- und Leserinnenschichten kümmert.
Absolut. Und vielleicht hier auch an dieser Stelle noch ein ganz kleiner Tipp. Diese Veranstaltung am Sonntag ist gratis übrigens.
Stimmt.
Also auch für Großeltern und Eltern, für die Kids lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Vielen Dank, Anne-Dore Krohn. Schon morgen 20:45 hier im Haus der Berliner Festspiele auf dem ILB. Bleiben Sie dran. Wir sprechen gleich mit dem schottischen Autor Douglas Stewart. Er ist gerade schon angekommen. Wir verkabeln ihn kurz nach einer Pause mit der Musik.
Θέλω να σε δω ξανά. Έφυγα. Έφυγα. Πες μου γιατί τρόμαξα.
Radio ist live auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin. Bei mir zu Gast ist der schottische Autor und Booker-Preisträger Douglas Stewart. Er ist in einer knappen halben Stunde schon hier on stage und wird seinen neuen Roman John of John vorstellen. Doch zunächst sprechen wir beide. Hello, welcome, Mr. Stewart.
Hello, thank you for having me.
It's a pleasure. John of John ist die Geschichte einer schwierigen Heimkehr. Carl ist Anfang 20, studiert in Glasgow Modedesign und lebt ein queeres Leben, selbstbestimmtes Leben, wird dann aber von seinem strengen, gläubigen Vater John auf eine karge schottische Insel zurückgerufen. Er muss zurück, wider Willen könnte man sagen. Was ist das für eine Welt, in der er da landet? Please describe us the rough island that Carl is coming back facing after his homecoming.
It's a very rough lunar island, but it's also very beautiful. It is in the Isle of Harris, and it's in the Outer Hebrides off the northwest coast of Scotland. It takes some intention to get there. It's quite a distance from the mainland. But yes, Cal, as a young man, has just graduated art school, and his father has called him home. And he returns to an island, to a rural place that is very depopulated. His small settlement is a farming community, and there's only 23 people in it. And he is one of only three people who are under the age of 40. So he comes back a little reluctantly because, of course, he's a young man in the bloom of his life, and he knows it will be difficult to find love, to find friends, to, you know, to be a young person there.
Schwierige Situation, in der Karl da ist. Weniger als 50 Leute leben überhaupt auf der Insel. Sie ist abgelegen vom Festland. Sie ist rau, aber auch gleichzeitig wunderschön. Und er muss dort ein neues Leben anfangen. Es geht um ein Geheimnis. Vater und Sohn sind beide homosexuell, aber die Umgebung, die Insel und ihre kleine Dorfgemeinschaft, die erlauben es eigentlich nicht, sich zu outen. Sie erzählen sehr detailliert, wie die soziale Kontrolle inmitten von Armut, Gewalt und Alkoholismus auch auf der Insel funktioniert. Wie haben Sie das recherchiert?
The novel is about the secrets between father and son. They have it, being gay, but not telling the other. But it's also about social control and the community conditions rough on this island. How did you research these circumstances?
Oh, in fact, I went to the islands for about 16 weeks, and I didn't know much about island life or culture. I didn't know anything about sheep farming or weaving or the church tradition. And so I went and I immersed myself in place. And when I went to the islands initially, I only knew three people. But by the time my month on the islands ended, I had hundreds of hours of audio interviews. And, you know, I like to write about sexuality and class together because I find being working class and being gay changes everything, changes all the consequences and all the mobility in life. And but then I discovered after writing two books that were about class but set in the city that actually I didn't know much about rural life. I didn't know much about farming and how that also affected what it would be to be gay in Scotland.
Ja, er sagt, dass er tatsächlich hingefahren ist auf die Inseln, um zu forschen. Er hat sich auch hunderte von Stunden von Interviewmaterial angehört. 14 Wochen war er insgesamt dort. Er wusste nichts über die dörflichen Communities, nichts darüber, wie man Tweet macht. Aber er hat durch seine Recherche das gelernt und er sagt, es ist total wichtig, in seinen Romanen vorher einmal über soziale Klasse zu sprechen, aber auch darüber zu sprechen, wie es ist, in England homosexuell zu sein, aber bisher halt in Großstädten und diesmal zum ersten Mal eben auf dem Land. Die Herstellung von Tweed, Sie haben es gerade angesprochen, also dem weltbekannten Stoff aus Schafswolle, spielt in Ihrem Buch eine sehr große Rolle. Wir lernen nicht nur, dass er in allen Farben entstehen kann. Sie benutzen Tweed als eine Art Metapher. Er symbolisiert eine Brücke zwischen Mensch und Natur. You use the tradition of Tweed manufacturing as a kind of metaphor, a bridge between people, but also the nature and people. Tell us more about this idea.
Yeah, I have always loved Harris tweed weaving. It's a tradition that goes back centuries on the islands. But it was... it's a form of weaving where there is one weaver, one loom to each house. And it was designed not only to take all the colour and the pattern from the landscape around them, but also to make sure that islanders could remain on the island and didn't have to go to the mainland or to a large city to find work. And so there is this strange balance between it, how it draws all of its inspiration from the landscape, but then also holds people in place. And although John, the father, is a weaver and he's a very proud weaver, for a 22-year-old son to come home and work in a shed behind his father's house is a little bit of a social death, I think. Mm. And so Cal pushes back against the family business.
Ja, Karl weiß eigentlich sehr wenig über die Tweed-Herstellung. Sein Vater ist ein absoluter Profi in der Herstellung von Tweed. Das bedeutet sehr viel für dieses Inselleben und das hält die beiden auch irgendwie zusammen. Sie tauschen sich darüber aus, über die Mannigfaltigkeit der Farbenwelt des Tweeds. Und so fungiert Tweed als eine Art Brücke zwischen den Menschen, aber auch zwischen Natur und der Bevölkerung. Douglas Stewart, das war, meine Damen und Herren, ein Booker-Preisträger, schonungslos realistischer und empathischer Erzähler. In einer halben Stunde stellt er hier auf der großen Bühne seinen neuen Roman vor, John of John. Thank you for being my guest tonight and good luck. Wir sind gleich wieder da mit unserem Festival Radio bei Radio 3.
December, crystal sand, sky is red, trying to remember.
Ich glaube, das war die kürzeste Unterbrechungsmusik in der Radiogeschichte. Bei mir ist wieder Festivalreporter Alessandro. Alessandro, du hast uns noch was vorbereitet.
Genau, weil wir wollen ja ein bisschen auch die Stimmung hier auf diesem Festival einfangen.
Richtig.
Und ich habe in der hintersten Ecke von unserer kulinarischen Ecke hier noch einen Automaten gesehen, den ich hier unbedingt zeigen wollte. Einen Gedichtsautomaten.
Ja, dann lass mal hören. Was hast du da entdecken können?
Ich habe jemanden aufgelauert, Stefan, und habe ihn dann einfach beim Bedienen dieses Automaten begleitet. Und ich glaube, da können wir mal reinhören.
Sehr gern.
Hallo, ich sehe, du stehst hier gerade vor dem Automaten, wo man sich Gedichte ziehen kann. Darf ich dich dabei begleiten?
Ja klar, mach das doch.
Was interessiert dich an diesem Automaten hier?
Ach, ich mag einfach Poesie und ich dachte, wenn es jetzt hier aus so einem Automaten kommt, das will ich ausprobieren.
Okay, hier gibt es einen Schlitz, 50 Cent. Ich glaube, wir werfen dann mal das Geld ein. Und jetzt sollte unten ein Gedicht rauskommen. Hier auf dem Automaten steht ganz groß Exil-Poesie-Automat. Das sind also alles Gedichte von 20 Autorinnen rund um das Thema Exil. Und hier wird gerade
einer der drei Knöpfe gedrückt. Das ist ein schönes Geräusch. Und es kommt hier so eine Pappschachtel raus, so eine Streichholzschachtel ähnlicher Form. Sind wir ganz gespannt, was auf diesem Gedicht draufstehen wird.
Also es ist ein Gedicht von Else Lasker Schüler, Aus der Ferne heißt es.
Was wirst du mit diesem Gedicht jetzt gleich machen?
Also erstmal kommt es in die Tasche und ich werde es mitnehmen. Und zu Hause suchen wir einen schönen Ort dafür, würde ich sagen.
Sie hören, hier geht's richtig ab auf dem Literaturfestival. Das war Festivalreporter Alessandro, ich bin Łukasz Tomaszewski und wir müssen uns an dieser Stelle verabschieden. Bis Mittwoch, 18:30 Uhr.